Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Lasst uns miteinander auf das verordnete Wort für diesen Gottesdienst hören. Es ist nachzulesen im Alten Testament und es ist nachzulesen im Neuen Testament und dort im Brief des Jakobus, Kapitel 2. Ich lese uns den Abschnitt der Verse 14 bis 27. Was hilft, liebe Brüder und Schwestern, muss man hinzufügen, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist auch die Schrift erfüllt, die da spricht, 1. Mose 15, Vers 6. Abraham hat Gott geglaubt. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Jesaja 41, 3. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen auch die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und ließ sie auf einen anderen Weg hinaus? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Soweit das Wort des Herrn. Lassen Sie uns in der Stille miteinander und auch füreinander um den Segen des Gotteswortes bitten. Liebe Schwestern und Brüder, bitte nehmen Sie Platz. Manchmal, nicht oft, oft ist alles ein bisschen komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Aber manchmal, wenn man mit bestimmten Problemen, Sachlagen konfrontiert wird, vor Entscheidung steht, dann reichen zwei Worte, um die Position zu klären. Also zum Beispiel entweder oder, so oder so. Dazwischen ist nichts. Entweder oder. Oder manchmal auch so nicht. So nicht. Von mir aus auch ich nicht. Oder ja. Und dann natürlich, und das ist mir beim Lesen dieses Wortes aus dem Jakobusbrief eingefallen, ja, aber. Ja, aber. Und das ist auch meine Gliederung für diese Predigt hier. Ja, aber. Also ja heißt Zustimmung, gar keine Frage, aber dann eben auch Ergänzung, Erweiterung, Einspruch. Wenn Sie wollen, auch Widerspruch. Ja, aber. Und zwar Widerspruch aufgrund des biblischen Gesamtbefundes. Als Christenmenschen geht es ja für uns um die Heilige Schrift und die ist durchaus auch in Spannung zu verstehen. Und deshalb also Widerspruch aufgrund biblischer Stellen. Zuerst aber zur Zustimmung. Der Verfasser des Jakobusbriefes, der hat natürlich recht, der hat überhaupt keine Frage, der hat recht, wenn er deutlich macht, zum Glauben eines Menschen, zur Gottesbeziehung, da gehören Werke, Taten. Da gehört ein dem Glauben gemäßes Verhalten. Das ist grundsätzlich richtig. Im Vers 17 unseres Abschnittes schreibt er, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Tot in sich selber. Und am Ende des Textabschnittes, Vers 26, fasst er noch einmal zusammen, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Das ist Frömmelei. Ein Glaube ohne Werke. Scheinheiligkeit, wie auch immer man das nennen mag. Also eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit. Zum Glauben eines Menschen gehört eine Art Ethik. Also da gehören Gebote, Normen, Werte, Regeln und so weiter und so fort, an die sich gläubige Menschen halten und aus denen heraus sie entscheiden im Alltag. Und sie halten sich auch dann dran, wenn es ihnen vordergründig keinen Vorteil bringt. Als Christ hat man ja gelegentlich, wenn man sich eben seinem Glauben gemäß verhält, auch Nachteile, kann man auch anecken. Das war zu allen Zeiten so, das ist auch heute so. Also die Regeln gelten auch, wenn es unangenehm wird, wenn Nachteile die Folge sind. Im Alten Testament, dem Volk Israels, da beim Einzug des Volkes ins verheißene Land, in die Freiheit, da erhält das Volk von Gott die 10 Gebote. Und wer im zweiten Buch Mose nachliest, der meint, merkt, das sind dann nicht nur die 10 Gebote. Viele Regeln, damit man sich nicht gegenseitig ins Gehege kommt. Damit auch die Rechte des anderen, des Mitmenschen gewahrt bleiben. Also Gebote, Konfirmandenunterricht, 10 Gebote. Das ist eine ethische Grundlage, muss immer wieder auf die Situation natürlich übertragen werden. Aber es ist gut, wenn man das im Kopf hat, im Hinterkopf. Und im Neuen Testament, da erinnere ich nur an die Bergpredigt. Also ne, Matthäus Evangelium, die Kapitel 5 bis 7. Ne, Jesus unterweist dort das Volk. Da gibt es die Seligpreisung und viele, viele Regeln, die Antithesen. Ne, euch ist gesagt, ich aber sage euch. Und wer sich die neutestamentlichen Briefe ansieht, der stellt fest, die sind voll von Ermahnungen. Die weisen die Gemeinden jeweils aufgrund der Probleme auf biblische Grundlagen hin, auf Gottes Willen, auf ein gutes Miteinander. Der Spruch für diesen Sonntag überdies und für die neue Woche aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 21, der lautet: Dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Das ist der Wochenspruch für diese Woche. Also wer Gott liebt, soll eigentlich auch den Mitchristen lieben, Bruder, Schwester. Ja, leicht ist es nicht. Da ist Luft nach oben, das gelingt uns mal besser und mal schlechter, es hängt stark auch von den Leuten ab, mit denen wir es zu tun haben, von ihrer jeweiligen Prägung. Aber dass diese Regeln sinnvoll sind, dass sie die Gemeinschaft stärken wollen, auch unseren Glauben stärken wollen, ich denke, das ist unstrittig, gar keine Frage. Also es ist nicht egal, wie wir als Christen leben und wie wir uns verhalten. Und die Hilmersdorfer, die wissen das, auch gerade im ländlichen Bereich. Die Nichtchristen schauen genau drauf. wie wir miteinander umgehen, wie wir uns verhalten, was wir einkaufen. Die sagen dann zu euch an, die Heiligen. Ja? Groß reden und dann, also muss ich nicht ausführen, wissen Sie alle, was gemeint ist. Ja, also, auch die Nichtchristen gehen zu Recht, wohlgemerkt zu Recht davon aus, dass unser Glaube irgendwo lebendig sein soll und lebendig sein in dem Sinne, dass er Früchte tragen sollte. Ja, das ist eine lebenslange Aufgabe. Damit wird man nicht fertig, sondern ich habe genug getan, ne, für die Sache Gottes. Also das ist eine lebenslange Aufgabe. Gott will durch Menschen wirken, auch durch Christen in besonderer Weise. Und wir können viel über die Probleme dieser Welt klagen, zu Recht. Und wir werden diese Welt auch nicht retten. Auch das muss völlig klar sein. Und trotzdem geht es darum, dass wir immer wieder zum Guten wirken. Dass wir nicht nur klagen, sondern dass wir das, was in unseren Möglichkeiten auch steht, dass wir das auch tun. Ja, aber das ist für mich ein bisschen überraschend. Ich will mich auch nicht drum rumdrücken, es wäre leicht möglich gewesen. Aber der Verfasser des Jakobusbriefes verwendet für sein Beispiel, dass zum Glauben Werke gehören, sozusagen zwei biblische Texte. Und diese biblischen Texte, ja, die deutlich machen, dass zum Glauben auch als Frucht Werke gehören, die sind durchaus auch anstößig. Da drücken wir uns gerne drum rum. Der erste Text ist noch der Text, mit dem wir irgendwo unseren Frieden geschlossen haben, vermute ich. Also ich jedenfalls, ich sage es für meinen Teil. Das ist die Geschichte von Abraham und von Isaaks Opferung. Im Kapitel 22, erstes Buch Mose, können Sie das nachlesen. In Schwarzenberg, dort in der St. Georgenkirche, da gibt es einen großen barocke Kirche und einen barocken Altar. Und das ist ein Opferaltar. Und im oberen Bereich ist das Heilige Abendmahl abgebildet. Das feiern wir heute ja auch hier im Gottesdienst. Aber unten sozusagen ist Isaaks Opferung dargestellt. Die Geschichte, ne, von Isaaks Opferung. Also Abraham hat den Altar errichtet und die gebundenen Hände, ne, des Isaak. Und der Isaak, der liegt auf diesem Altar und der Abraham, der hat das Messer schon in der Hand und da ist ein Gebüsch und im Hintergrund kommt dann ein Engel, ne, und dieser Engel hat einen Widder, das Opfertier. Das ist die Geschichte von Isaaks Opferung. Also Gott erwartet von Abraham Unglaubliches. Ja, das muss man sagen, Unmenschliches, kann man schon sagen, den eigenen Sohn zu töten. Und Abraham ist diesen Weg gegangen. Die Geschichte, die beschreibt das, die Frage des Kindes, wo ist denn das Opfertier? Und dann heißt es so, und gingen beide miteinander. Da kann man sich vorstellen, wie es denen ergangen ist, dem Abraham. Und im letzten Moment greift Gott dann ein, in der letzten Sekunde, und verhindert das Menschenopfer. Also Abraham, das wird hier gesagt, vertraute darauf, dass Gott gegen allen Anschein das Gute will. Glauben, Werke, so weit. Und dann die zweite Geschichte, auch schwierig, wobei, wenn man um die Ecke denkt, vielleicht sogar heutzutage schon wieder hochaktuell. Also eine Geschichte ebenfalls aus dem Alten Testament, Buch Josua im Zusammenhang mit dem Einzug des Volkes Israel in das verheißene Land, Jordan, Jericho. Also die Geschichte von, wie es hier heißt, von der Hure Rahab. Ich gehe mal davon aus, im Kindergottesdienst wird diese Geschichte eher nicht vermittelt. Muss vielleicht auch nicht sein. Aber hier nimmt der Verfasser des Jakobusbriefs Bezug darauf. Also, in dieser Geschichte geht es um Spionage, Es geht es um Lüge, Es geht um Verrat und es geht aber auch um Mut. Das Volk Israel hatte vor dem Einzug ins verheißene Land zwei Kundschafter nach Jericho geschickt und in die Stadt. Und die Rahab, die hat die beiden Kundschafter versteckt. Und sie hat ihnen dann auch geholfen, dass sie die Stadt wieder verlassen konnten. Ja, sie erkannte im rechten Moment die minimale Überlebensangst für sich und ihre Familie. Und sie hat sie genutzt, indem sie eben den beiden Kundschaftern beistand. Ja, was machen wir mit so einer Geschichte? Ich kann Ihnen nur sagen, was ich damit mache. Also besondere Situationen gehören eben auch zum Leben. Manchmal ist es kompliziert, das Richtige zu tun. Man kann auch Fehler machen, man kann sie auch falsch entscheiden. Und wenn ich den Verfasser des Jakobusbriefes recht verstehe, dann will er mit dem Beispiel deutlich machen, ja, dass die Werke des Glaubens manchmal auch Mut und Entschlossenheit erfordern. Und dass sie eben von daher mit einem großen Wagnis verbunden sein können. Ein Wagnis, ja, das nicht jeder bereit ist einzugehen. Aus durchaus verständlichen Gründen. Da erinnere ich an den reichen Jüngling. Wir haben die Evangeliumslesung gehört aus dem Markus-Evangelium, der mit Jesus gehen wollte, der reiche Jüngling. Und ne, dem Jesus dann sagte, verkaufe alles und folge mir nach. Eine gescheiterte Jüngerberufung steht auch in der Bibel im Neuen Testament. Dazu war er nicht bereit. Das heißt dann, er ging traurig davon. Also, manchmal erfordern die Werke des Glaubens eben auch undogmatisches Herangehen, geistesgegenwärtiges Entscheiden. Und das ist aber wichtig, dass der Glaube lebendig bleibt und wächst. Denn über den Glauben theoretisch zu reden, das ist immer das eine. Aber darüber zu reden, was man für Erfahrungen mit Gott gemacht hat und diese Erfahrung dann eben auch in Zusammenhang mit biblischen Texten bringt, das macht den Glauben lebendig und reich. Dafür gibt es überdies die schlichte, einfache, alte Bibelstunde. Dort, hier in Hilmersdorf, erinnere ich mich, dort saßen wir zusammen und haben über biblische Texte gesprochen. Biblische Bücher wurden der Reihe nach durchgegangen, Abschnitt für Abschnitt, und es wurde dann immer gefragt, wie sieht es aus, wie denkt ihr drüber, was könnt ihr dazu sagen, was habt ihr für Erfahrungen? Also das eigene Leben an der Bibel abgleichen. Das hat was mit den Werken des Glaubens zu tun. Wer nichts rantragen kann, der hat eben auch nichts erfahren. Und wer etwas erfahren hat, der kann zu diesen Texten dann auch was sagen. Das ist ein simpler Mechanismus. Und wie gesagt, ein lebenslanger Wachstumsprozess, der nie abgeschlossen ist. Liebe Schwestern und Brüder, deshalb sage ich, also selbstverständlich, zum Glauben gehören Werke, sonst ist der Glaube tot. Da hat der Verfasser des Jakobusbriefes recht. Und dann komme ich natürlich zu dem zweiten Teil, zu dem Aber. Ja, aber. Also, zum Aber möchte ich zunächst wieder auf biblische Stellen hinweisen. Neues Testament, Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8. Dort heißt es, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Und dann kommt es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Es ist wichtig, dass wir uns auch das bewusst machen, und zwar immer neu. Im christlichen Glauben, da gilt nicht die Gleichung, je mehr gute Werke, desto größer der Glaube, desto höher das Ansehen bei Gott. Das nicht. Je mehr gute Werke, desto größer der Glaube, desto höher das Ansehen bei Gott und auch bei Menschen. So ist das nicht. Gott bewirkt oder Gott beurteilt uns nicht nach unseren Werken. Gott zählt nicht mit. Der sitzt nicht dort oben, ich karikiere das ein bisschen, und guckt runter und sagt, Scholz, mal sehen. Und schreibt dann auf, Plus und Minus. Das ist nicht mein Gottesbild. Das ist nicht das Gottesbild der Heiligen Schrift. Gott zählt nicht mit. Nicht das Gute und auch nicht das Schlechte. Gott liebt uns. Und Gott hat ja den Glauben in uns gewirkt und wirkt ihn immer wieder neu. Und Gott ist uns gnädig. Der Apostel Paulus hat das in seinen Briefen unmissverständlich herausgestellt. Ich erinnere an den Römerbrief, Kapitel 3, Vers 28. Da schreibt Paulus: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne das Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne das Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Da merken Sie, das ist eine Spannung. Also, Jakobus schreibt, ohne Werke ist der Glaube tot. Paulus und andere neutestamentliche Verfasser schreiben, die Einhaltung der Werke des Gesetzes garantiert nicht die Gerechtigkeit bei Gott, die ewige Seligkeit. Wie passt das zusammen? Ich versuche Ihnen meine Antwort zu geben. Jakobus, aber eben auch Paulus und die anderen Verfasser der neutestamentlichen Schriften, die wissen alle, dass wir Menschen unvollkommen sind und dass wir uns das Paradies, die ewige Seligkeit, die himmlische Gerechtigkeit nicht durch Werke, durch Leistung, durch Erfolge verdienen können, auch nicht durch Askese, durch Verzicht, auch dadurch nicht, sondern sie wissen aber auch, die ewige Seligkeit ist eine geschenkte Seligkeit, eine geschenkte Gerechtigkeit durch Christi Blut. Die neutestamentlichen Verfasser wissen aber auch, dass man durch Oberflächlichkeit, durch Trägheit, durch Gleichgültigkeit und durch Schlafmützigkeit die Seligkeit sozusagen verlieren, ja, verspielen kann. Und deshalb sind und bleiben Werke der Liebe und Früchte des Glaubens wichtig. Auch wenn das Elend dieser Welt viel größer ist als unsere Möglichkeiten, überhaupt was dagegen zu tun. Sie bleiben wichtig und zugleich sind wir auf die Gnade Gottes angewiesen. Alle miteinander. Amen. Und der Friede Gottes, der unser Begreifen übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.